Ich darf euch jetzt den Bibeltext zur Predigt vorlesen. Ihr findet ihn in Philipper 2, die Verse 1 bis 5. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Ist Trost der Liebe? Ist Gemeinschaft des Geistes? Ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit? So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht.
Ja, wir haben gerade die ersten 5 Verse aus dem Philipperbrief, aus dem 2. Kapitel gehört. Und Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Philippi, während er sich im Gefängnis befindet. Da kommt ein Bote von der Gemeinde vorbei und richtet ihm ja Grüße aus, richtet ihm aus, dass sie für ihn beten und an ihn denken und sie versorgen ihn. Und deshalb gibt Paulus dann diesen Boten diesen Brief mit. Die Gemeinde in Philippi ist keine besonders riesige Gemeinde, nicht eine Mega-Church, wie wir sie heute kennen. Und Philippi selbst, die Stadt, war jetzt auch nicht der Nabel der Welt. Aber das Gemeindeleben dort war lebendig. Es war eine lebendige Gemeinde, die ein Herz für Jesus hatte. Und das Wort Jesu wurde dort ernst genommen. Seine Liebe zeigte sich ganz praktisch im Miteinander der Menschen, die diese Gemeinde dazugehörten. Und Paulus war überzeugt davon, hier wirkt der Geist Gottes. Und man muss auch sagen, nicht nur das, es lief auch organisatorisch sehr gut in dieser Gemeinde, auch in finanziellen Angelegenheiten war alles ganz gut geregelt. Also auch damals spielte der Gemeindehaushalt auch schon eine große Rolle. Also könnte man alles in allem sagen, die Philipper hatten eine gute Gemeinde. Aber gut heißt natürlich nicht perfekt. Ich glaube auch nicht, dass es sowas wie eine perfekte Gemeinde geben kann, will damit aber nur sagen, Paulus hat erkannt, in der Gemeinde in Philippi gibt es, wir sagen heute, Wachstumsbereiche. Es gibt also immer noch Möglichkeiten zu wachsen, sich zu verändern und ja, Jesus ähnlicher zu werden, sich weiterzuentwickeln. Und er formuliert das in diesem Brief sehr wohlwollend und sagt, so macht meine Freude dadurch vollkommen das. Also ihr könnt meiner Freude noch eins draufsetzen. Ihr seid auf dem richtigen Weg, aber schaut euch doch diese Bereiche noch mal etwas genauer an. Und Paulus hebt 2 Aspekte, zentrale Aspekte hervor, die noch stärker in der Gemeinde verankert werden sollen. Das ist zum einen die Eintracht und zum anderen die Demut. Mit Eintracht kennen wir uns in der Region ja schon ganz gut aus. Aber wir wollen uns das trotzdem noch mal ein bisschen anschauen. Eintracht in der Gemeinde, das scheint für Paulus ein wirklich sehr zentrales Thema zu sein. In dem 2. Vers bringt er diesen Wunsch oder ja, diese Äußerung gleich 4-mal zum Ausdruck. Er sagt oder schreibt, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Seid eines Sinnes, habt gleiche Liebe, seid einmütig und einträchtig. Ja, diese 4-fache Wiederholung zeigt, wie grundlegend Eintracht für das Gemeindeleben ist. Paulus weiß, ohne sie gerät alles andere ins Wanken. Diese Eintracht ist nicht selbstverständlich und nicht einmal in einer so gut funktionierenden Gemeinde wie der in Philippi ist sie unbedingt einfach gegeben. Genauso wenig wie das zum Beispiel in einer guten Familie oder in anderen guten Beziehungen ist, die wir führen. Überall dort, wo Menschen zusammenkommen, gibt es unterschiedliche Meinungen, Überzeugungen, Persönlichkeiten, Konfliktpotenzial. Eintracht bedeutet aber nicht, dass alle das Gleiche denken müssen. Vielmehr geht es darum, dass trotz aller Unterschiede das Gemeinsame und jetzt in die Gemeinde gesprochen, nämlich Jesus Christus, im Mittelpunkt steht. Fehlt diese Basis, entstehen schnell Missverständnisse, Streit und Spaltungen, die den Zusammenhalt schwächen können. Und mit dieser Herausforderung hatte auch die Gemeinde in Philippi zu kämpfen. Und es geht nicht immer nur um die großen Glaubensfragen, die die Eintracht gefährden, sondern auch um kleine Alltagskonflikte, wie wir sie oder ich sie, ich glaube ihr auch, gut aus der Gemeinde kennen. Wer übernimmt welche Aufgabe? Warum klappt diese oder jene Absprache nicht? Wieso entsteht hier und da ein unterschwelliger Konkurrenzkampf? All diese Spannungen kenne ich und ihr sicherlich auch sehr gut. Auf der einen Seite möchte ich für meine Überzeugungen einstehen, auf der anderen Seite ist mir aber der Zusammenhalt in der Gemeinde enorm wichtig. Da entsteht die Frage, wie passt das zusammen und warum ist Eintracht-Leben dann doch so herausfordernd? Es fällt uns leicht, Fehler beim anderen zu sehen und ihnen zu sagen, was sie anders machen sollten, was sie doch besser machen sollten. Doch leider geschieht das häufig nicht auf Augenhöhe und nicht in Liebe, sondern von oben herab, ohne das Ziel, den anderen wirklich aufzubauen. Das passiert nicht immer unbedingt mit Absicht, aber es passiert. Doch wie kann diese Spannung jetzt gelöst werden? Um diese Spannung zu überwinden oder zumindest zu entschärfen, erinnert uns Paulus daran, worauf es wirklich ankommt. Er fordert uns auf, nicht auf das Trennende zu schauen, sondern auf das, was uns verbindet. In Vers 5 schreibt er deshalb, seid unter euch so gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Jesus ist also die Grundlage, das verbindende Element für Einheit in der Gemeinde. Eintracht, wahre Eintracht, entsteht nicht, weil alle sich persönlich sympathisch sind oder exakt gleich denken und fühlen. Vielmehr geht es darum, unseren Blick auf das Wesentliche zu richten, auf Jesus Christus. Und wenn uns diese gemeinsame Basis bewusst ist, verschwinden Unterschiede zwar nicht, aber sie verlieren an Sprengkraft. Theologische Fragen, verschiedene Geschmäcker oder moralische Ansichten müssen uns nicht auseinanderbringen. So gesehen klingt der Weg zur Eintracht dann doch einfach. Doch in der Praxis merke ich immer wieder, wie schwer es mir fällt, besonders wenn ich mir sehr sicher bin, dass ich recht habe. Bemerkenswert für mich an dieser Predigtreihe, bemerkenswert ist, dass, wir haben es letzte Woche bei Sanja gehört, dass es ein Thema war, was sie persönlich sehr beschäftigt hat. Wir haben von Karin gehört, die die Geschichte der blutflüssigen Frau ein zweites Mal gelesen hat und sehr persönlich angesprochen war davon. Und mir ging es auch so, diese Woche habe ich sehr damit gehadert, meine Meinung äußern zu wollen, und das auf Kosten von Beziehungen, Eintracht und so weiter. Und habe damit sehr gekämpft diese Woche tatsächlich und auch sehr gekämpft damit, diese Predigt dann vorzubereiten. Also genau, mir fällt es schwer, meine Meinung nicht zu äußern, auch wenn ich mir sehr sicher bin, dass ich recht habe. Heißt das dann, dass ich meine Meinung immer äußern muss, wenn ich weiß, dass ich recht habe? Wie finde ich das richtige Maß? Und da sollte mein Ziel doch eigentlich sein, das Wohl des anderen und der Gemeinschaft im Blick zu haben und nicht einfach nur meinen Willen durchsetzen zu wollen. Eintracht, ja, das klingt vielleicht einfach, aber sie passiert nicht von selbst. Sie braucht unsere bewusste Entscheidung. Genau das meint Paulus, wenn er schreibt, macht meine Freude vollkommen, indem ihr euch für Eintracht entscheidet und sie lebt. Und was Paulus genau damit meint, wenn er sagt, dass wir untereinander so gesinnt sein sollen, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht, werden wir uns gleich noch genauer ansehen. Doch bevor wir dazu kommen, werfen wir erst noch mal einen Blick auf die nächsten beiden Verse und auf das Thema Demut. Verse 3 und 4, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Tja, was ist wahre Demut? Ich bin schon als Froki, frommes Kind, mein ganzes Leben in Gemeinden unterwegs und habe deshalb schon viele verschiedene Definitionen von Demut gehört. Manche haben mich überzeugt, manche eher nicht. Aber immer wieder begegnete mir da die Vorstellung, dass Demut bedeutet, sich klein zu machen, sich zurückzunehmen, unterwürfig zu sein, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Doch genau das ist das, was Paulus hier nicht meint. Der Kirchenvater Augustinus von Hippo, cooler Name, hieß wirklich so, verstand unter Demut eine innere Haltung, mit welcher sich der Mensch als Mensch erkenne. Es bedeutet also, sich zunächst selbst als Mensch in seiner Menschlichkeit zu erkennen und anzunehmen. Und er brachte es einmal so auf den Punkt: Wenn Sie mich fragen, was das Wesentliche an der Religion und Disziplin Jesu Christi ist, werde ich antworten: Erstens Demut, zweitens Demut und drittens Demut. Demut bedeutet also, mach dir immer wieder deine eigene Menschlichkeit bewusst. Wenn ich mich als Mensch erkenne und annehme, muss ich mich nicht mehr überhöhen oder einem Ideal nacheifern, das nur dem Streben nach Größe und Anerkennung dient. Demut heißt nicht, sich selbst klein zu machen, sondern in Freiheit echt zu sein, ohne sich zu überhöhen oder sich an äußeren Erwartungen aufzureiben. Demut ist damit also ein Zeichen von Freiheit. Ich bin demütig, wenn ich mir selbst treu bleibe und den Versuchungen widerstehe, mehr aus mir machen zu wollen, als ich bin. Oder von anderen mehr aus mir machen zu lassen. Doch was bedeutet es, demütig gegenüber Gott zu sein und demütig gegenüber unseren Mitmenschen zu sein? Da können wir erstmal festhalten: Gott ist Gott, ich bin es nicht. Und ich muss es Gott sei Dank auch nicht sein. Das holt einen dann auch mal runter von seinem hohen Ross. Gott überblickt alles, ich überblicke nur einen ganz kleinen Teil. Demütig gegenüber Gott zu sein bedeutet, anzuerkennen, dass ich auf ihn angewiesen bin, auf sein Wort, seine Gnade, seine Führung. Das hat nichts mit blinder Unterwerfung zu tun, vielmehr geht es darum, menschlich zu sein und so zu handeln. Demütig gegenüber unseren Mitmenschen zu sein, heißt nicht, mit gesenktem Kopf auf sein Recht zu verzichten. Im Gegenteil, wahre Demut zeigt sich darin, mit erhobenem Haupt und offenen Augen auf andere zuzugehen. Sie wahrzunehmen, sie zu verstehen und zu verstehen, was sie wirklich brauchen. Genau das meint Paulus, wenn er schreibt, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Demut heißt nicht, sich selbst aufzugeben, sondern bewusst den Blick vom eigenen Vorteil weg auf das Wohl der anderen zu richten. Interessant ist auch die Herkunft des Wortes Demut. Es setzt sich im Althochdeutschen aus zwei Wörtern zusammen, nämlich dienen und Mut. Ursprünglich bedeutet es also dienender Mut. Damit ist Demut nicht passiv. Du sollst den Mut haben, dem oder der anderen zu dienen. Sie ist das Gegenteil von Egoismus und Neid. Sie richtet den Blick auf das, was wirklich zählt. Die Bedürfnisse der Menschen um uns herum. Und genau darin liegt ihre wahre Kraft. Am Anfang haben wir von Miri die ersten 5 Verse aus dem 2. Kapitel gehört. Und ja, wie es Paulus in Vers 5 sagt, wir sollen untereinander so gesinnt sein, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Diese Gemeinschaft ist nicht nur ein Vorbild für Eintracht, sondern auch das ultimative Beispiel für Demut. Miri hat vorhin zuerst die ersten 5 Verse gelesen und ab Vers 6, was wir gleich hören werden, folgt das Herzstück eigentlich des ganzen Philipperbriefes. Es ist die sogenannte Christushymne. Ein Abschnitt, der auf eindrucksvolle Weise zeigt, was es bedeutet, in dieser Gemeinschaft zu leben. Diese Verse sind nicht nur Theologie, sondern auch Poesie. Sie fassen in wenigen Zeilen die ganze Botschaft des Evangeliums zusammen und erinnern uns daran, welchen Weg Jesus für uns gegangen ist. Und es lohnt sich, diese Verse auswendig zu lernen. Dann hat man ganz kompakt das Evangelium im Gedächtnis. Nachher bekommt ihr auch das auf so einer kleinen Karte mit. Dann ist das vielleicht eine Anregung für euch, das mal zu lernen. Jetzt wollen wir diese Verse aber erstmal hören. Miri wird sie uns gleich vorlesen. Und ja, lasst euch auf diese Worte ein. Achtet darauf, wie Jesus uns Eintracht und Demut vorgelebt hat. Die Verse werden auch gleich auf der Leinwand zu sehen sein, sodass ihr sie mitverfolgen könnt. Und wenn Miri fertig ist, gebe ich euch noch einen kurzen Moment, das ja auf euch wirken zu lassen. Nehmt euch die Zeit, geht nochmal die Zeilen durch und ja, achtet darauf, was ihr daraus mitnehmen könnt.
Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, bis zum Tode am Kreuz. Darum hat auch Gott ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in den Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.
Paulus macht in diesem Abschnitt ganz eindrücklich deutlich, wer Jesus für ihn ist. Er beschreibt ihn nicht nur als Retter, sondern auch als Vorbild. Als seine Nachfolgerinnen und Nachfolger sind wir eingeladen, seinen Lebensstil nachzuahmen. Doch was bedeutet das konkret? Die Christushymne in Philipper 2 gibt uns die Antwort. Sie zeigt Jesus als das ultimative Vorbild für Demut. Obwohl er göttlich war, hielt er nicht an seiner Macht fest. Er hätte allen Grund dazu gehabt, über den Menschen zu stehen. Doch er entschied sich bewusst dafür, Mensch zu werden. Verletzlich, greifbar, nahbar. Mehr noch, er wurde ein Diener. Sein Leben war geprägt von Liebe und Hingabe, nicht von Selbsterhöhung. In der heutigen Welt, in unserer Umgebung, erleben wir oft das Gegenteil. Wir kämpfen darum, besser dazustehen, Anerkennung zu bekommen oder uns durchzusetzen. Oft auch aus Angst, zu kurz zu kommen. Dabei machen wir andere klein um selbst größer zu wirken, weil wir denken, wir wüssten es besser. Da kommt dann gerne manchmal dieses Gegenargument auf, aber wir sollen einander doch ermahnen. Ja, das sollen wir. Aber die Frage ist, warum und wie tun wir das? Will ich dem anderen wirklich helfen oder geht es mir um mein eigenes Ansehen? Spreche ich aus Liebe oder aus Stolz? Will ich den anderen aufbauen oder nur zeigen, dass ich es besser weiß? Ermahnung ohne Liebe wird schnell zu Hochmut. Und Jesus hat uns einen anderen Weg gezeigt. Er sprach die Wahrheit, aber immer in Liebe. Er stellte sich nicht über die Menschen, sondern zu ihnen. Seine Worte waren nie verletzend, sondern befreiend. Da könnt ihr euch ganz viele Beispiele in der Bibel nochmal anschauen. Zum Beispiel die Frau am Brunnen in Johannes 4, die Ehebrecherin in Johannes 8, zu der Jesus sich auf den Boden kniet, um auf ihrer Augenhöhe zu sein. Oder Zachäus, der Zöllner in Lukas 19, den Jesus vom Baum runterholt und sich mit ihm an einem Tisch setzt, um auf Augenhöhe mit ihm zu sprechen. All diesen Menschen ist Jesus auf Augenhöhe begegnet, in Liebe, in Demut und Barmherzigkeit. Und das verändert sie. Es führt zu Heilung, Umkehr und Erlösung. Vielleicht bedeutet christliches Handeln nicht immer, die richtige Antwort zu haben, sondern zuerst zuzuhören, den anderen ernst zu nehmen und ihm in Liebe zu begegnen. Wie sehen wir andere Menschen? Mit Jesu Augen? Lassen wir uns auf die Haltung der Demut ein? Nicht über, sondern neben dem anderen stehen. Jesus hat es uns vorgelebt und jetzt sind wir dran. Und genau das wollen wir jetzt auch im Abendmahl feiern. Wir kommen alle an den Tisch Jesu, nicht weil wir es verdient hätten, sondern weil er uns einlädt. Niemand steht höher, niemand ist besser, wir sind alle gleich vor Gott. Alle gleichermaßen auf seine Gnade angewiesen. Das Abendmahl erinnert uns daran, dass uns nicht unsere eigene Stärke rettet, sondern Gottes Liebe und Hingabe. Und dass wir in dieser Liebe miteinander verbunden sind. Mit ihm, ja, und miteinander. Lasst uns mit dieser Haltung nun das Abendmahl feiern und Thomas wird uns da hineinführen.